Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 29. November 2024 mit der skurrilen Nachricht.
Nazis.
Der Ukraine.
Tieren.
Einem Gutachten.
Ausländern.
Karl Lauterbach.
Geld.
Schamjaf zu Indonesien.
Dem Börsenticker.
Einer guten Nachricht.
Katrin Rönicke.
Einem Limerick der Woche. Und Holger Klein. Bevor es losgeht, eine kleine Mitteilung an alle. Auch in diesem Jahr werden wir wieder Weihnachtspostkarten versenden. Holger freut sich schon ganz doll darauf, die unterschreiben zu dürfen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist die Wochendämmerung bei Steady zu unterstützen und zwar dort entweder bei den Ultras oder im Fanclub zu sein. Also alle, die schon dabei sind, können sich fast entspannt zurücklehnen. Alle anderen sollten bis, ich sag jetzt mal, die Deadline ist der 8. Dezember. Das ist ein Sonntag. Also wer alles bis zum 8. Dezember 12 Uhr mittags, muss man ja immer genau und präzise sein bei sowas, entweder bei den Ultras oder im Fanclub Mitglied ist und in die entsprechenden Felder bei Steady seine Adresse eingetragen hat. Also wenn ihr die dann nicht eintragt, das ist für mich sozusagen ein Hinweis, okay, möchte keine Postkarte oder auch einfach seine Adresse nicht teilen, ist völlig fein. Aber die musste auch hinterlegt sein und bitte schickt mir keine Mails mit eurer Adresse, bitte schreibt auch keine DMs mit eurer Adresse, sondern ich möchte das alles einfach tabellarisch hinterher dort runterladen können. Das macht mir die Arbeit leichter. Also tragt sie in die entsprechenden Felder ein. Und alle, die das bis zum 8. Dezember 12 Uhr mittags gemacht haben, bekommen eine Postkarte von uns. So. Und wir steigen ein mit der skurrilen Nachricht. Die skurrile Nachricht der Woche lautet: FDP plante offene Feldschlacht. Also, Ich hole ein bisschen aus, weil ich finde, man muss diese Nachricht in all dem sehen, was ich hier ja auch schon mal versucht habe, deutlich zu machen. Ich erinnere mich an eine Sendung, in der ich einfach mal nur die Titel oder die Nachrichten von einer einzigen Woche, in der denen es hieß, FDP blockiert, aufgelistet habe. Und ich glaube, es waren 5 in einer Woche, 5 Dinge, die die FDP in einer Woche blockiert hat oder so. Deswegen, ich finde es wichtig, dass man hinter all dem, was gerade auch ein bisschen lustig an allem ist, nochmal, also dass man dahinter blickt und sich klar macht, wie krass diese Partei, also die FDP, im Grunde die komplette Regierung und damit auch das ganze Land in Geiselhaft genommen hat, um was eigentlich, ne?
Das ist die Frage, ne? Was eigentlich? Also was, ja. Das ist wirklich die Frage. Also was wollen die eigentlich? Ich meine, die haben ein Riesenproblem.
Ja.
Die haben nichts im Angebot. Also die FDP hat nichts im Angebot, was alle anderen nicht auch im Angebot hätten. Und zwar besser. Aber was, also das, ja.
Ich habe da nochmal nämlich so eine Art Medley. Ich dachte, ich mache ein Medley, was die FDP alles blockiert hat. Am lustigsten fand ich, FDP blockiert eigenen Entwurf, war ein Titel. Aber sie hat blockiert das Tariftreuegesetz, die Mietpreisbremse, das Lieferkettengesetz, den Rentenplan, Steuerhilfen, das EU-Naturschutzgesetz, die EU-Verpackungsverordnung, Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen, Verbrenner aus 2035, die Barrierefreiheit, das Demokratiefördergesetz, Investitionen in Sicherheitsbehörden, Achtung, Investitionen in Sicherheitsbehörden, Familienstartzeit und die Klimavorgaben der EU für Lkw und Busse. Das ist eine unvollständige Liste all der Dinge.
Ja, aber geil, Tankrabatt.
Ja, eine unvollständige Liste der Dinge, bei denen sich die FDP 2023 und 2024 geweigert hat mitzumachen. Und vieles davon stand halt auch im Koalitionsvertrag. Also sie hat irgendwann mal gesagt, wir machen das und hat ihre Unterschrift auch darunter gesetzt. Oder Menschen aus der FDP, wahrscheinlich Lindner, hat seine Unterschrift darunter gesetzt. Deswegen, ich finde es total wichtig, den Ernst dessen, was gerade passiert, nicht zu vergessen, weil die FDP eben auch verhindert hat, dass die Regierung und dass der Bundestag einen Haushalt für das Jahr 2025 verabschieden kann. Also sie sind raus, als es darum ging, das noch zu machen. Mhm. Und das bedeutet, dass viele Projekte, die jetzt 2024 auslaufen oder die 2025 vielleicht hätten neu starten sollen, dass die einfach keine Finanzierung bekommen. Also was noch weitergeht, sind laufende Projekte. Also da gibt es Regelungen, dass auch wenn es keinen Haushalt für das nächste Jahr gibt, dass man dann sagt, okay, wir schreiben die Dinge fort, so wie sie im vergangenen Jahr waren. Aber bis eine neue Regierung einen neuen Haushalt entwerfen können haben wird und der Bundestag den zugestimmt haben wird, gibt es quasi Stillstand. Also wird es zumindest nichts Neues geben. Und alles, was ausläuft und was man vielleicht auch gerne verlängert hätte, aber nicht mehr geschafft hat, endet einfach. Und das ist, finde ich, wirklich übel. Also ich finde, es gibt genug Grund, wütend zu sein. So, und jetzt kommen wir zu dem, was trotzdem lustig ist. Es gab ja vor fast 2 Wochen, naja, doch eigentlich heute vor 2 Wochen, ein Leak, von dem zuerst die Zeit berichtet hatte. Also verschiedene Quellen aus der FDP hatten sich da an die ZeitjournalistInnen gewandt und hatten davon berichtet, dass die FDP seit Oktober im Grunde mit PowerPoint-Präsentationen bei mehreren Treffen das Ende der Ampel geplant hätte, dass sie D-Day genannt hat. Wir alle wissen, dieser Plan ist nicht aufgegangen, also Olaf Scholz hat ihn durchkreuzt und
ich wollte gerade sagen, ganz im Gegenteil. Also Lindner, der sah ja so aus, als hätte er gerade geheult, als er vor die Presse getreten ist.
Ich habe auch das Gefühl gehabt, er kämpft mit Tränen ein bisschen und irgendwie ist alles um ihn herum so ein bisschen implodiert. Und dann ist das eben so öffentlich geworden und sofort gab es Dementi über Dementi. Nein, also D-Day, sowas Geschmackloses sei ja nie gefallen. Und ja, also klar, ist ja völlig normal, dass eine Partei irgendwie Strategien durchspielt und verschiedene Optionen. Wo ist die Nachricht? Hatte, glaube ich, Marie Agnes Strack-Zimmermann dann getwittert. Also runterspielen, relativieren, weitermachen, als wäre nichts gewesen. Ist halt nur blöd, dass Table Media und ich glaube auch die SZ und auch die Zeit genau diese PowerPoint-Präsentation bekommen haben, und zwar diese Woche, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie es schon hatten, aber gestern hat Table Media das dann eben veröffentlicht und
naja, nicht Table. Ne? Die FDP hat es veröffentlicht, nachdem Table gesagt hat, wir haben diese Dokumente, nehmen Sie mal Stellung dazu. Daraufhin hat die FDP das selbst veröffentlicht.
Naja, nee, SZ und Zeit haben gesagt, wir haben diese Dokumente bezieht mal Stellung. Und ja. Table hat in einem Briefing, also so ein Newsletter von denen, einfach daraus zitiert.
Ah, okay.
Die haben es also tatsächlich zuerst öffentlich gemacht. Ich
hab's verstanden, okay.
Und dann hat die FDP die Flucht nach vorne angetreten, nachdem das schon bei Table zu sehen war, was da alles drin steht. Und unter anderem ist da auch die wahrscheinlich bald legendäre D-Day-Ablaufpyramide drin zu sehen.
Das fand ich eigentlich das Lustigste. Die FDP baut Pyramiden von oben nach unten.
Ja, die auf der Spitze stehen. Irgendjemand schrieb, so funktionieren Schneeballsysteme.
Genau so sehen Schneeballsysteme aus.
Ja. Und da stehen so wunderbare Sätze in diesem PDF, nicht PDF, also veröffentlicht hat die FDP dann ein PDF. Ursprünglich war es eine PowerPoint und in dem PDF.
FDP, PDF, da kann man ja auch durcheinander.
Ja, sorry. Da stehen so schöne Sätze drin wie, wir Freie Demokraten wollen nicht, dass die Ampel das Land in Geiselhaft hält. Zitat Ende. Was habe ich vorhin gesagt? Ich finde, die FDP hat das Land in Geiselhaft gehalten. Aber spiegelbildliche, wie heißt das? Spiegelbildliche Anschuldigung, so haben wir doch gelernt diesen Sommer, ist eine Taktik, eine rhetorische Taktik. Dann auch sowas. Neben den Worten sind die Bilder der Verkündung entscheidend. Diese müssen eine Position der Stärke, Entschlossenheit und Überzeugung ausdrücken. Christian Lindner in a nutshell. Und auch wichtig, um die Hoheit der Kommunikation zu halten, muss diese strategisch gesteuert werden. Und es ist ganz lustig, dass anscheinend auch schon so ein bisschen geahnt wurde, dass dieser Bumerang, den man da wirft, eventuell auch zurückkommen könnte, weil da auch schon von der Gefahr...
Meinst du, dass der Stock, den man wirft, ein Bumerang sein könnte?
Ja. Oder die Grube, die man gräbt, dass man da selber reinfliegen könnte. Jedenfalls ist in diesem Dokument auch schon von der Gefahr des Durchsickerns aus Debatte in den Gremien die Rede. Mhm. Und das ist ja tatsächlich so ein bisschen der Treppenwitz an dem Ganzen. Also die Partei, die mutmaßlich, oder wir wissen es ja eigentlich auch, sie haben ja wirklich auch damit geplant, Dinge an die Presse durchzustechen. Und wir gehen ja mehr oder weniger davon aus, dass es auch die Partei ist, die sowas wie diesen Rohentwurf des Heizungsgesetzes an die Presse durchgestochen hat. Wir können es nicht beweisen, aber
es ist plausibel genug.
Ich finde auch.
Also es ist also plausibel genug für eine schöne Verschwörungstheorie. Ja.
Dass dieser Partei jetzt zum Verhängnis wird, dass Leute Sachen an die Presse durchstechen aus ihren eigenen Reihen.
Ich wäre ja vorsichtig damit anzunehmen, dass das dieser Partei zum Verhängnis werden könnte. Also wenn du dich so umschaust, wie deren Anhänger drauf sind, es gibt dann so einzelne, klar, so die Julis, die jetzt gesagt haben, so geht's nicht, ich fühle mich verraten und verkauft oder was auch immer sie da geschrieben haben. Mm. Aber wenn du dir so die, ich sag mal so das Fußvolk, also die Anhängerschaft, die Wählerinnen und Wähler so anguckst in den Socials, die haben mit all dem überhaupt kein Problem. Das ist so diese Maßkonfektions- und Leutschuh tragende, schneidige Krypto-Bro-Weltleserschaft. Also das ist so, ich wäre vorsichtig. Ich habe bisher noch nicht den Eindruck, dass die FDP darunter nachhaltig leiden würde.
Also man muss schon sagen, selbst die Bild-Zeitung hat jetzt die FDP fallen lassen. Also Priesstärke FDP scheint nicht mehr der Maßstab zu sein seit heute.
Ja, aber wir haben der Wahlkampf ist noch nicht so richtig im Laufen.
Das stimmt. Aber ob diese Leute, von denen du gerade gesprochen hast, tatsächlich noch mehr als 3% in der Gesellschaft ausmachen, das muss ich ja auch erst noch zeigen. Weil sonst habe ich mit denen ehrlich gesagt auch kein Problem.
Nö, das ist richtig. Also solange die unter der 5%-Hürde bleiben dadurch, also was sie verdient hätten, also was jede Partei verdient hätte, die so vorgegangen wäre.
Ja, es ist halt auch.
Dass sie dafür erstmal aus den Parlamenten fliegt. Wenn das passieren sollte, glaube ich allerdings eher daran, dass die FDP sich davon nicht mehr erholen wird, auch langfristig nicht mehr erholen wird. Weil wie gesagt, die anderen haben das alles auch im Angebot und zwar besser und kompetenter vor allen Dingen, wie wir ja auch an diesem Wirtschaftspapier von Christian Lindner gesehen haben, was jetzt auch nicht wirklich ein Konzept gewesen ist, sondern einzig und allein dazu da war, die anderen aufzubringen. Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen ungerecht von mir, aber ja. Ja, also ich sehe da wirklich überhaupt keine Kompetenz mehr in den wenigen Fragen, auf die die FDP überhaupt Antworten geben kann. Wüsste ich nicht, warum man da noch FDP wählen sollte. Andererseits sind Wahlentscheidungen auch in der Regel anders geleitet als von der Frage nach Kompetenz.
Naja, es ist eher ein emotionales Ding. Ja. Bei vielen, nicht bei allen. Lustig, kleine Randbemerkung an diesem Dokument. Es weicht, das, was die FDP veröffentlicht hat, weicht an einer Stelle von dem ab, was der Zeit vorlag. Nämlich genau bei dieser Pyramide, da steht in dem PDF, also das auf der FDP-Webseite zu bekommen ist, Phase 1, Doppelpunkt, Impuls. Und in dem Dokument, das der Zeit vorliegt, steht Phase 1, Doppelpunkt, Zündung. Mhm. Und aus dieser Pyramide stammt ja auch der Begriff, der jetzt die Schlagzeilen macht, also dieses wahrscheinlich auch bald ein Bonmot, Phase 4, Beginn der offenen Feldschlacht.
Offene Feldschlacht. Wer hat auf Blue Sky geschrieben? Die FDP im Felde unbesiegt.
Und heute Vormittag gab es dann auch schon das erste Bauernopfer, nämlich als der FDP-Generalsekretär vor die Presse getreten ist. Und ich spiele es kurz ab. Ich war live dabei. Ich habe es für euch alle aufgezeichnet hier von der Pressekonferenz.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Statement der FDP mit dem Generalsekretär Bishan Csirai. Herr Csirai, bitteschön.
Ja, meine Damen und Herren, ich habe heute Morgen dem Parteivorsitzenden erklärt, dass ich als Generalsekretär der FDP zurücktrete. Ich habe unwissentlich falsch über ein internes Dokument informiert. Dies war nicht meine Absicht, da ich selbst keine Kenntnis von diesem Papier hatte, weder von der Erstellung noch von der inhaltlichen Ausrichtung. Dafür entschuldige ich mich. Für einen solchen Vorgang ist der Generalsekretär verantwortlich. Daher übernehme ich die politische Verantwortung, um Schaden von meiner Glaubwürdigkeit und der FDP abzuwenden. Vielen Dank.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
Fälschlich über ein internes Dokument Info ist, also
ich habe nichts gemacht.
Ich kenne Situationen, in denen der Chef nicht wirklich weiß, was seine Untergebenen machen. Aber so mancher Chef weiß das dann halt doch oder ist zumindest hinreichend informiert, um so einen Quatsch nicht zu reden. Aber ist, ja, so ist es jetzt halt. Jetzt hat Dr. Gieserei seinen Job verloren, aber er kann ja immer noch als Arzt arbeiten. Was ich bei diesem ganzen Ding auch immer so interessant finde, also gerade aus Reihen der FDP gibt es so einen Begriff, also die CDU benutzt den auch sehr gerne, staatspolitische Verantwortung. Und das war halt jetzt wirklich das Gegenteil, ne? Es ist staatspolitische Verantwortungslosigkeit, was die da an den Tag gelegt haben. Ja, naja.
Voll.
Es gibt eine interessante neue Studie, die ich gefunden habe, und zwar von der Uni Oxford, Uni Mannheim, Uni Konstanz, also drei Wissenschaftler, die das gemacht haben. Was die getan haben, ist, die haben sich auf Postleitzahlenebene die Mietpreise in Deutschland angeguckt und Paneldaten aus dem sozioökonomischen Panel, und zwar zur Parteianhängerschaft. Und haben festgestellt, Achtung, steigende Mieten sind verbunden mit einer höheren Unterstützung für die AfD, insbesondere bei niedrigen Einkommen. Das ist in städtischen Gebieten stärker ausgeprägt als auf dem Land. Und damit ein Hinweis darauf, wie das kommt, weil da hatten sich ja auch alle gewundert zuletzt, dass die AfD auch in städtischen Räumen Zugewinne verzeichnen kann. Was sie einführen, ist ein Konzept, das nennen sie Mietmarktrisiko, und sagen, lokale Mieten, und zwar unabhängig von der einzelnen Miete, also von der Miete, die du bezahlst, lokale Mieten sind eine Bedrohung für den wirtschaftlichen Status der Menschen. Und diese Bedrohung für den Status der Menschen führt sie zur radikalen Rechten. Also steigende örtliche Mietpreise erhöhen die Wahrscheinlichkeit der Unterstützung der AfD bei Mietern mit geringem Haushaltseinkommen. Und wie in der Arbeit steht, tun sie das deutlich. Mhm. Sie vermuten, dass es eben daran liegt, dass Personen mit geringem Einkommen, höhere Mieten, eine erhebliche Bedrohung ihres sozialen Status darstellen. Und das führt dann zu einer höheren Neigung zur Unterstützung der radikalen Rechten. Im Gegensatz dazu, das ist echt interessant, finden sie genau das Gegenteil bei Menschen mit höherem Haushaltseinkommen. Also steigende Mieten in deiner Umgebung führen zu weniger AfD-Unterstützung, wenn du ein hohes Haushaltseinkommen hast. Mhm. So, da vermuten sie, das liegt daran, dass die steigenden Mieten um dich herum die Perspektive der Aufwertung der Nachbarschaft anzeigen. Mhm. Und, ich zitiere, du damit über die finanziellen Mittel verfügst, um die Vorteile der lokalen Stadtentwicklung zu genießen. Ja, auf einmal kommen geilere Restaurants und du musst nicht mehr so weit fahren und sowas alles. Die Hausbesitzer haben sie sich auch angeguckt. Da ist es über alle Einkommensgruppen so, dass steigende Mieten in deiner Umgebung die Zustimmung zur AfD verringern. Ne? Weil ne, die haben halt auch, wenn das Viertel aufgewertet wird, profitierst du davon, wenn du da eine Wohnung besitzt, in der du wohnst. Das Interessante ist also nochmal die tatsächlichen Haushaltsmieten. Also das, was du bezahlst, wenn deine persönliche Miete steigt, hat das keinen Effekt auf die Unterstützung der AfD. Mhm. Ja, nur wenn um dich herum alle Mieten steigen, dann hat das einen Effekt. Und zwar eben, wie gesagt, da, wo die Leute am wenigsten Haushaltseinkommen haben. Geil, oder?
Das ist super interessant. Also ich meine, ich habe schon lange vermutet, dass es irgendwie einen Zusammenhang geben muss zwischen steigenden Mieten jetzt mal generell und Zustimmung zur AfD.
Mhm. Da gibt's ja auch schon ältere Forschung drüber, dass Zustimmung zur AfD korreliert mit einer Angst vor Statusverlust.
Ja, genau. Exakt. Und ich meine, diese Angst wird natürlich durch sowas wie, ich kann mir es überhaupt nicht mehr leisten, hier zu leben, besonders doll getriggert. Das ist jetzt auch total verständlich. Also. Ja.
Und Sie sagen auch, dass ein Zuwenden zu Parteien ist, die den politischen Status, also weil du hast ja Angst um deinen politischen Status, ist eine Zuwendung zu Parteien, die den politischen Status quo grundlegend in Frage stellen. Und das begründen sie damit, dass sie nicht sehen konnten, dass sich irgendjemand der Linken zuwendet, wenn die Mieten rundherum steigen.
Ja. Ja, krass.
Ne?
Also, aber was können wir
noch
daraus?
Eine Argumentationshilfe.
Ja, genau. Hm? Was können wir daraus ableiten als Handlungsempfehlung an die Politik? Weil es sehr schwierig, ne?
Das ist eine
ne?
gute Frage. Es ist sehr schwierig. Ja,
es, das ist ein Zielkonflikt eigentlich.
Ja, und du kannst, also, was ja nicht funktioniert, auch nachweislich nicht funktioniert, sind Mietpreisbremsen. Hm. Oder wie auch immer du es nennen magst. Also, wenn du die Mieten deckelst, das funktioniert praktisch in der. Ich sag mal, im ersten Umlauf funktioniert das. Also alle, die jetzt hier wohnen, wenn du jetzt hier die Mieten deckelst, eine Obergrenze einziehst, dann funktioniert das für alle, die genau jetzt hier wohnen. Im nächsten Umlauf, also Leute ziehen aus, Leute ziehen ein, funktioniert das nicht mehr.
Ja.
So, dann fängt das an, dass die Hausbesitzer nicht mehr sanieren und so weiter. Also da gibt es jede Menge, insbesondere in der Ökonomie, jede Menge Forschung drüber. Gerade in den USA und in Kanada, glaube ich auch, gab es sehr häufig wirklich Mietpreisgrenzen, die dann mittelfristig dazu geführt haben, also kurzfristig haben die geholfen tatsächlich, aber mittelfristig haben die dazu geführt, dass die Viertel verkommen sind.
Mhm.
Ja, was folgt, was macht man daraus, ne? Bauen, bauen, bauen. Ach nee, da hilft ja auch nicht, weil da werden ja nur die teuren Sachen
gebaut. Ich fand's eigentlich ganz gut. Es gibt ja hier, ich wohne in Friedrichshain und vor ein paar Jahren gab es hier so ein leerstehendes Gelände, wo eben neu gebaut wurde. Und da hat dann, ich glaube, es war auf irgendeine Art die Stadt Berlin. Also entweder war es der Senat oder es war Friedrichshain-Kreuzberg oder wie auch immer vorgegeben, dass ja, es ist okay, dass da teure Eigentumswohnungen drin sind. So teuer waren die allerdings damals auch noch gar nicht. Also wirklich mit heute.
Alle 5 Jahre sagen, dass sie damals nicht so teuer war. Also,
ja, stimmt. aber es soll auch, es sollen auch Mietwohnungen drin sein, die zu fairen sozialverträglichen Preisen vermietet werden. Also, dass man irgendwie, oder man kann ja auch sagen, wir bauen neu und die eine Hälfte ist Eigentumswohnung, das können sich Leute kaufen, die das Geld haben, und die andere Hälfte ist sozialer Wohnungsbau. Überhaupt, ich finde, man muss wieder viel, viel stärker rein in den sozialen Wohnungsbau. Was ja momentan passiert, ist nur raus aus dem sozialen Wohnungsbau zu gehen. Und das, weil das kann ja nebeneinander existieren. Also Friedrichshain in Berlin war tatsächlich die perfekte oder das perfekte Beispiel dafür. Die Wohnung, in der ich hier wohne, war eine Wohnung des sozialen Wohnungsbaus. Es war eine Sozialwohnung. Ich brauchte einen Wohnberechtigungsschein dafür.
Die ist aber auch vor über 100 Jahren gebaut worden. Wenn du heute baust, also du willst ja nicht, du willst ja dann irgendwie, was weiß ich, 7, 8, 9 Euro Kaltmiete oder sowas höchstens haben. Aber wenn du heute baust, ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, da bist du weit jenseits der 10 Euro, was weiß ich, 12, 13, 14 Euro Kaltmiete, die du überhaupt erstmal bekommen musst, um deine Investition wieder reinzukriegen. Da hast du noch kein Geld verdient.
Noch kein Gewinn gemacht. Problem. Genau, und deswegen muss es wahrscheinlich so eine Art Mischkalkulation sein, also dass man den Leuten sagt, ja, ihr müsst sozialen Wohnungsbau mit reinnehmen, das ist vielleicht ein Minusgeschäft für euch an der Stelle, aber dafür könnt ihr an der anderen Stelle von den reicheren Leuten auch mehr Geld nehmen. Also, na, so dass es unterm Strich immer noch ein kleiner Gewinn ist, ist ja okay. Ja, ihr seid ein Unternehmen, das ist in Ordnung, aber es muss irgendwie ausgewogen sein. Also ich glaube schon, dass man das irgendwie steuern könnte. Man müsste es halt wollen. Ne? Man darf da nicht so einen Freiheitsbegriff haben wie die FDP und sagen, darf auf keinen Fall eingreifen.
Ja, es ist wahrscheinlich kriegst du es nur gelöst, wenn du wirklich kommunalen Wohnungsbau betreibst. Also wenn die Kommune, also das Land meinetwegen auch oder meinetwegen auch der Bund auf seinen eigenen Grundstücken selbst baut und dann auch die Immobilien verwaltet.
Mhm.
Also das anders kann ich mir nicht vorstellen, dass du es in den Griff kriegst, weil warum soll ich Sozialwohnungen irgendwo hinbauen, wo ich für Eigentumswohnungen das Fünffache kriegen kann?
Ja.
Ja, klar, kannst du mir vorschreiben, aber dann finde ich auch wieder irgendwelche Wege raus. Da gab es doch gerade so einen Fall in Berlin-Mitte oder auch Friedrichshain, wo auch mehrere hundert Wohnungen gebaut sind, 250 Wohnungen oder sowas, wo auch irgendwie ein Viertel oder so Sozialwohnungen sein sollte. Dann ist während der Bauphase irgendwie, boah, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, ist während der Bauphase irgendwie die Firma, die das baut, an irgendwen verkauft worden. Der hat sich nicht mehr an den Vertrag gebunden gefühlt, hat überhaupt keine Sozialwohnung gebaut und das Land kann dagegen überhaupt gar nichts machen.
Mhm.
Also das, ja. Irgendwo hast du da halt immer wieder ein Problem. Das ist immer so, genauso wie dieser Trick mit den möblierten Wohnungen irgendwie.
Mm. Ja, es ist letztendlich hast du immer wieder das Problem, dass Leute, wie nenne ich das denn? zu egoistisch sind. Also irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, das ist, aber an dem Problem lande ich immer wieder, dass ich so denke, hey, wir sind doch eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft. Wenn wir uns so verhalten, wie ihr euch verhaltet, wem nutzt das? Ja, dann nutzt es den Rechten. Das ist doch für alle Kacke, aber gut, das werden wir jetzt hier in dem Podcast nicht lösen.
Nee.
Was das Ganze vielleicht lösen könnte, ist ein neues Gutachten, das erstellt wurde von 17 Verfassungsrechtlerinnen und Rechtlern und das dem Innenausschuss des Bundestages vorgelegt wurde. Die haben sich nämlich genauer angeschaut, wann das Grundgesetz ein Verbot einer Partei erlaubt, sozusagen, also wann das möglich ist im Rahmen des Grundgesetzes, also verfassungsrechtlich möglich, und welche Chance so ein Parteiverbotsverfahren denn hätte. Also würde es letztendlich vor dem Bundesverfassungsgericht auch Bestand haben und durchkommen? Das ist ja die entscheidende Frage, wenn man das überhaupt versucht oder eine der Entscheidungen.
Ich wollte gerade sagen, das ist überhaupt nicht die entscheidende Frage.
Ja, man kann es ja einfach auch mal versuchen und dann, genau, wenn es nicht klappt, also, klappt es nicht. Ne?
Ja,
das stimmt auch. Tatsächlich sehe ich das auch anders als viele andere ExpertInnen, die meinen, ja, aber wenn das scheitert, dann ist das viel schlimmer, als wenn man es gar nicht versucht hätte. Da stimme ich tatsächlich auch nicht zu.
Auch da würde ich dir jetzt nochmal widersprechen. Ich habe nicht den Eindruck, dass Experten und Expertinnen dieser Ansicht also sind, sondern schon ausschließlich Politikerinnen und Politiker.
Und Medien. Also Leute, ja, gut, in den Medien, ja, mit ihren, ja, Meinungsbeiträgen.
Ja, ich sage ja, keine Experten.
Jedenfalls haben wir jetzt hier 17 Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler, die sich mit der Sache auskennen und sich da wirklich auch reingebissen haben. Also dieses Papier hat viele Seiten und ist sehr detailliert und stellt auch ganz oft die Frage, ja, was ist denn gemeint mit bestimmten Aussagen oder mit bestimmten Konkretisierungen im Grundgesetz? Oder auch bisherige Urteile werden sich natürlich angeschaut. Ne? Man muss ja auch gucken, wie ist die Rechtspraxis? Also nicht nur, was steht im Grundgesetz, sondern wie ist die tatsächliche Rechtspraxis? Wie wird das ausgelegt? Wie sollte es ausgelegt werden? Und ja, also die sind relativ eindeutig in ihrer Einschätzung und sagen, sie sind der Auffassung, dass das Parteiverbotsverfahren Aussicht auf Erfolg hat. Sie begründen das mit verschiedensten, ja, Strategien, die die AfD anwendet. Also sie sagen so, ja, die AfD, ne, was wir Dog Whistling oft nennen, die kommunizieren zwar so, dass man sie nicht direkt damit festnageln kann, sondern es ist wie so ein Pudding, den man halt nicht an die Wand nageln kann. Aber wenn man es zusammennimmt, was sie so alles an Aussagen tätigen, entsteht eben doch ein konsistentes Bild. Und dieses Bild ist klar rechtsradikal. Neben diesen Aussagen, die, ne, habe ich nicht so gemeint, und also diese etwas diffuse Kommunikation, die natürlich oft ganz bewusst gefahren wird, also wo die Zielgruppe genau versteht, was gemeint ist und man aber trotzdem sagen kann, habe ich gar nicht so gemeint, gibt es aber auch zahlreiche, und sie sagen wirklich zahlreiche öffentliche Nachweise, die die politische Agenda der AfD zeigen und die auch zeigen, dass sie den Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung widersprechen, klar widersprechen. Das muss auch nicht nur Bernd Höcke sein, der da zitiert wird, sondern es gibt wirklich einfach in verschiedenen Landesverbänden, aber auch auf Bundesebene, auch bei den MitarbeiterInnen im Bundestag teilweise, klare rechtsextreme Äußerungen. Und sie sagen auch, und das finde ich eigentlich das krasseste Statement in diesem ganzen Gutachten, und ich zitiere einfach: Erst durch ein Parteiverbot wird eine Rückkehr zu verfassungspolitischer Normalität möglich. Zitat Ende. Und da beziehen sie sich unter anderem eben auf solche Dinge, wie wir sie seit der Wahl in Thüringen ja auch schon gesehen haben oder wie wir sie auch in unserem Thüringen-Podcast skizziert haben, dass die AfD, wenn sie kann, wenn sie zum Beispiel eine sogenannte Sperrminorität hat und bei der Wahl von Gremien, bei der Verabschiedung von Gesetzen und so weiter sich sperren kann, dass sie das auch tut. Also ungeachtet dessen, ob das in ihrem eigenen Interesse ist oder nicht, sie tut es einfach, um demokratische Abläufe und damit auch verfassungspolitische Abläufe ganz oft, ne? Also Besetzung von Verfassungsrichterposten ist zum Beispiel ein so ein Ding, wo man mit einer Sperrminorität viel verhindern kann. Sie tut es, um zu stören, um Demokratie und verfassungspolitische Politik zu stören.
Das Problem bei solchen Sachen ist natürlich, dass du mit Sicherheit auch in der Lage bist, 17 Verfassungsrechtler zu finden, die exakt der anderen Meinung sind.
Wahrscheinlich, ja.
Die Frage ist dann, wie begründen die einen das, wie begründen die anderen das? Ne? Aber ja. Ich würde deswegen jetzt nicht in Jubel ausbrechen wollen.
Nö.
Weil
aber was heißt
selbst wenn die Recht haben sollten und selbst wenn die absolut Recht haben sollten, es ist immer noch eine politische Entscheidung, ob dieser Antrag ans Bundesverfassungsgericht gerichtet wird oder ob das eben nicht passiert. Und die Politik scheint da.
Oh nein.
Ich weiß nicht, was mit denen ist. Naja, ich wollte gerade feige sagen, aber das ist ja nicht Feigheit. Das ist, ich weiß überhaupt nicht, was das ist, was diese Leute vom Handeln abhält. Aber gut. Das kann ja nur nutzen. Das habe ich ja oft genug schon gesagt. Das kann ja nur nutzen. Selbst wenn das Bundesverfassungsgericht in 3 Jahren zu einem anderen Schluss kommt, steht diese Partei dermaßen unter Beobachtung, dass die sich nicht mehr so benehmen können, wie sie sich die letzten Jahre benommen
haben. Das stimmt.
Und alleine das ist schon ein Gewinn.
Mhm.
So, entweder benehmen sie sich weiter so und riskieren, dass sie verboten werden, oder sie werden einfach eine dann immer noch für mich absolut unerträgliche rechtskonservative Partei, aber damit kann ich dann halt auch leben. Und weil muss ich ja.
Ja.
Naja. Ich habe eine neue frische Zahl mitgebracht für die nächste Diskussion. Es geistert ja immer so eine Zahl herum seit einigen Jahren, dass wir pro Jahr 400.000 Menschen in der Zuwanderung haben müssen, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Es gibt jetzt eine neue Arbeit, und zwar hat die Bertelsmann Stiftung mal prognostizieren lassen, was anderes kannst du halt nicht machen, und eine Studie rausgegeben, die heißt Zuwanderung und Arbeitsmarkt, eine Analyse für Deutschland und die Bundesländer. Projektion sagt, die Zahl der Arbeitskräfte ohne zusätzliche Einwanderinnen wird bis 2040 auf 41,9 Millionen, bis 2060 auf 35,1 Millionen zurückgehen von derzeit 46,4. Von 46,4 auf 35,1. Also gut ein Viertel werden wir verlieren bis 2060. Um den Bedarf des zukünftigen Arbeitsmarkts zu decken, das Erwerbspersonenpotenzial, heißt es, zu halten, brauchen wir bis 2040 jährlich rund 288.000 internationale Arbeitskräfte. Also 300.000. So. Was sie gemacht haben, ist, sie haben auch in die Länder geguckt und prognostizieren da auch ein paar Sachen. Am wenigsten Zuwanderung brauchen das Erste, was ich sage, braucht am wenigsten das Letzte, am wenigsten. Am wenigsten Zuwanderung brauchen.
Gott, Holger. Das ist ja wie diese Pyramide, die auf dem Kopf steht.
Genau, so sieht's aus. Am wenigsten Zuwanderung brauchen Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Am meisten Zuwanderung werden brauchen Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen und Hamburg. Dass Ostdeutschland am wenigsten Zuwanderung braucht, heißt einerseits, dass die Rassisten da jetzt anfangen können zu jubeln, weil weniger Ausländer kommen. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass da weniger Arbeitskräfte gebraucht werden. Futur 2.
Mhm.
Werden. Also in Zukunft wird der Osten weniger Arbeitskräfte brauchen. Das kann jetzt natürlich daran liegen, dass die alle so wahnsinnig fortschrittlich da sind, die Unternehmen, dass sie alles durchautomatisiert haben und die gleiche Produktivität oder sogar eine Produktivitätssteigerung sehen, obwohl weniger Beschäftigung, personelle Beschäftigung da stattfindet. Wahrscheinlicher ist es aber, dass sich einfach nur die Produktivitätslücken zu den anderen Bundesländern noch weiter vergrößern.
Mhm.
Falls das überhaupt alles so kommt, weil
Prognose.
Aber wir haben eine frische Zahl für die nächste Diskussion und die lautet, der Einfachheit halber, 300.000 Zuwanderer, bloß um den Arbeitsmarkt stabil zu halten für die nächsten 15 Jahre jedes Jahr.
Tja. Und was war die Zahl, die wir jetzt hatten? 200.000, ne?
400, also je nachdem, wo du 400.000 ist, so ein Ding, was gerne genommen wird, nee, weil es sehr spektakulär klingt.
Weil es reinkam, waren, glaube ich, zuletzt, seitdem dieses neue Gesetz, Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft, das sind irgendwie 200.000 gekommen, was eine leichte Steigerung zu den Jahren davor ist, wo man aber auch noch mal gucken muss, ob sich das so weiter hält, weil die Jahre davor war ja auch Corona, ne?
Und also, es ist jetzt auch, das weiß ich nicht, die Frage, ob das in diesen 300.000 mit drin ist oder ob das draufkommt.
Mhm.
Also ob wir noch 288.000 brauchen zu diesen 200.000 oder ob wir jetzt nur noch 88.000 Verzeihung brauchen.
Mhm.
Es ist eine Rechenaufgabe, die zum Beispiel der Faktencheck durchaus mal machen könnte, weil ich habe es geschlampt. Im Zweifelsfall, liebe Hörerschaft, habe ich euch unwissentlich falsch informiert.
Wir bleiben bei Corona lustig, ne? Das habe ich mir selber eine Brücke geschlagen. Und zwar war ein kleiner Aufreger vor ein paar Tagen, dass es mal wieder eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gab. Was ja immer erstmal so eine Ankündigung von etwas Großem ist. Da wird was aufgedeckt, was vertuscht werden sollte oder was alle angeht, was ganz viel verändert. Und was dieser Rechercheverbund diesmal aufgedeckt hat, ist, dass das RKI, also das Robert-Koch-Institut und der damalige Bundesgesundheitsminister und auch heutige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sich im Jahr 2022 nicht so ganz einig geworden sind, ob sie die Corona-Risikolage als sehr hoch oder hoch einstufen sollen. Und da gibt es wohl jetzt E-Mails zwischen Lothar Wieler, das war der Präsident des Robert-Koch-Instituts, und Karl Lauterbach. Robert Wieler hatte vorgeschlagen, dass er gerne die Risikobewertung runterstufen würde von sehr hoch auf hoch, weil die Krankheitsschwere durch Omikron so geringer sei als
Das war irgendwie, was hat Omikron gemacht? War infektiöser, aber man ist nicht mehr so heftig krank geworden.
Ja, schon, ne? Die meisten sind nicht mehr so heftig krank geworden. Karl Lauterbach hat geantwortet, dass er das nicht so gut findet, dass er das für problematisch hält, weil ja auch noch irgendwie zu der Zeit irgendwie 200 oder 300 Leute am Tag gestorben sind. Und eben tatsächlich die Inzidenzen auch sehr hoch waren und so weiter. So. Also sie konnten sich nicht einigen und das ging wohl über 3 Monate, dass sie Mails hin und her geschrieben haben, dass RKI gesagt hat, ja, wir würden eigentlich gerne runterstufen auf hoch. International wurde auch zu der Zeit schon in anderen Ländern eher auf nicht mehr ganz so schlimmes Risiko runtergestuft oder eben hoch. Also hohes Risiko ist ja immer noch hoch und nicht nichts. Aber Lauterbach hat vor allem argumentiert, dass er das gerade ein schlechtes Signal fände. Weil natürlich, wie funktionieren Medien, ne? Die Lage wird runtergestuft auf hoch. Sie schreiben, RKI stuft Corona-Risiko herunter. Oder so. Ne?
Also ja, was dann passiert ist, dass jedes Bundesland mal wieder selber irgendwie eine Entscheidung trifft und sagt, bei uns ist so und dann hast du wieder Kuddelmuddel und ja.
Das kam auch noch dazu. Also dieser Mailverkehr war vor kurz bevor es eine Ministerpräsidentenkonferenz gegeben hat, wo ja damals, wir erinnern uns, dann auch immer genau solche Dinge durchgesprochen wurden und verhandelt wurde und manche Ministerpräsidenten ja auch gar nicht so viel Bock hatten, ihre Bevölkerung noch zu schützen. Wie gesagt, 2022, Deutschland war erstaunlich wenig geimpft, vor allem in den Jahrgängen, die es besonders gebraucht hätten, das weiß ich noch. Das heißt, ich glaube, auch da hatte Lauterbach sich ein bisschen mehr Sorgen gemacht, weil die EU hatte vorgegeben, ihr könnt es ruhig runterstufen, wenn 75% eurer Bevölkerung geimpft sind. Und das war in Deutschland durchaus der Fall. Aber verglichen auch mit anderen Ländern, waren die Risikogruppen bei uns schlechter geimpft. Und ich finde es so interessant, eben, dass jetzt dieser Mailverkehr veröffentlicht wird als große Recherche. Und was da aufgemacht wird, ist auch so die Frage, weil Lauterbach mal gesagt hat, er mischt sich nicht ein, wenn das RKI, also das RKI ist eben Wissenschaft, ja, die machen Wissenschaft und die veröffentlichen wissenschaftliche Erkenntnisse und ziehen daraus ihre Schlüsse. Und Lauterbach hat mal gesagt, da mischt er sich politisch nicht ein. Also die Politik hat sich nicht in die Wissenschaft einzumischen. Und jetzt ist eben die Frage, ist diese Entscheidung, Hochstufen, nicht Hochstufen, ist das Wissenschaft oder ist es Politik? So. Und meiner Meinung nach ist es ganz klar Politik, weil es eben so viele verschiedene Folgen hat, also keine Ahnung, dass die Leute nachlässiger werden, dass es in der Ministerpräsidentenkonferenz irgendwie Stress gibt. Also die Botschaft ist einfach eine politische, die das Ganze hat. Auch wenn die Wissenschaft, TM, also das RKI an der Stelle, zum Schluss kommen mag, dass jetzt die Gefahr, die von Omikron ausgeht, geringer ist als zum Beispiel von der Delta-Variante, die es davor noch gab. Was ich aber auf jeden Fall, da kann man ja zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, was ich auf jeden Fall nicht finde, ist, dass das Ganze ein Skandal ist, sondern ich denke so, ja, also da hat halt der Lauterbach eine andere Einschätzung gehabt an der Stelle, die ich auch eher teilen würde, weil wir sprechen das von ist, Februar.
Da fängt's, ne? Vor allen Dingen, da fängt es ja schon an.
Genau.
Ne? Ich auch. Also ich gehöre auch zum Team Vorsicht.
Ja. Ne?
Und von daher habe ich überhaupt kein Problem damit, was der Lauterbach da gemacht hat. Andere Leute mögen ein Problem damit haben, was er gemacht hat, weil sie eben zum Team nicht so Vorsicht gehören.
Genau. So.
Und alleine, dass es diese beiden Fraktionen gibt, die darüber streiten können, macht das Ganze zu Politik.
Ja, und ja, selbst ist, das RKI sagt, dass so eine Entscheidung, die dann ja eben tatsächlich auch Auswirkungen darauf hat, wie diskutiert wird, dass das eine Entscheidung ist, die bei der Politik und deswegen beim Ministerium liegen muss. Deswegen, also meine Frage, lieber Rechercheverbund der Süddeutschen Zeitung, NDR und WDR, um es mit Agnes Strack-Zimmermann zu sagen, wo ist die Nachricht? Die Zeit hatte da nämlich auch noch mal einen Hintergrund dazu, also und hat dann so gesagt, naja, im August hat Lauterbach selber davon erzählt, dass er sich mit dem RKI immer mal wieder uneins darüber war und halt anders entschieden hat, als die gesagt haben. Also
Ist auch kein
Geheimnis gewesen.
Ich finde das schon interessant. Also wirklich einfach so, nur so historisch, chronistisch, wie auch immer. Ich finde das schon interessant zu sehen, okay, die haben sich da, ne, das RKI wäre anderer Meinung gewesen. Mhm. Politik, also Gesundheitsminister war dieser Meinung, RKI war anderer Meinung. Gesundheitsminister hat sich durchgesetzt, weil der muss es verkaufen und so. Ich finde das total interessant, was mir, also das Gebausche, das ich empfunden habe, um diese interessante, das ist so ein interessanter Nebenaspekt.
Ja, eigentlich. Eben.
Das Gebausche war so, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum schreibt ihr nicht, was das konkret geändert hätte,
ja,
von sehr hoch auf hoch. Das
schreibt übrigens niemand.
Ja. Ich habe es nirgendwo gefunden, eben. Und das ärgert mich so sehr dabei, weil das ist doch eigentlich die interessante Frage. Was hätte es konkret bedeutet, wäre das runtergestuft worden?
Ja.
Vermutlich also, zuerst erstmal nix, weil das hätte dann, wie du schon sagtest, das hätte dazu geführt, dass die Politik wieder diskutiert hätte, dass eine Bundesland irgendeinen anderen Weg eingeschlagen hätte als das nächste Bundesland und so. Aber okay. Ich frage mich auch, also die Nachricht ist schon da, aber die Nachricht ist halt jetzt nicht so ein, wir haben mit einem riesigen Rechercheverbund was Tolles aufgedeckt. Das hat mich auch sehr geärgert diese Woche, ja.
Und interessant finde ich, dass sie genau diese Einordnung nicht machen. Ich habe die dann versucht zu machen und habe mal so ein bisschen recherchiert und wahrscheinlich hätte es schon dazu, also oder eigentlich ist es so gedacht, dass die Risikolage als sehr hoch einzustufen dazu führt, dass die Politik strengere Maßnahmen verordnen kann. Also zum Beispiel Kontaktbeschränkungen oder bestimmte Einrichtungen zu schließen oder nur für bestimmte Leute, also getestete Personen, geimpfte Personen oder so, zugänglich zu machen. Also es ist schon so gedacht, dass man dann auch härtere Maßnahmen beibehalten oder anordnen kann. Maskenpflicht zum Beispiel auch. Mhm. Und es gab ja noch mal eine kleine Debatte über eine Impfpflicht. Ich glaube, bis in den April 2022 ging die, dann war es plötzlich sehr schnell vom Tisch. Und auch sowas kannst du natürlich besser argumentieren, wenn die Risikolage als sehr hoch eingeschätzt wird. Also es hat schon Konsequenzen. Wenn sie nur bei hoch ist, dann kann man schon versuchen, kontrolliert bestimmte Sachen zu öffnen. Und dann versucht man eben, ja, dann hast du nicht mehr überall Maskenpflichten und sowas. Also das mündet schon in auch eine unterschiedliche Politik. Und insofern ist da an der Stelle natürlich bei Lauterbach auch die Entscheidung gewesen, wir haben noch 200 bis 300 Tote am Tag. Wir fahren mal jetzt nicht die Maskenpflichten runter in bestimmten Einrichtungen, oder?
Ne? Ja, ja, aber da, also das hat Lauterbach jetzt gesagt. Hätte das in einer dieser Mails geschrieben, nee, komm, Digga, wir haben noch 200 Tote pro Tag. Ich finde immer, wenn man hinterher dann irgendwie mit sowas kommt, das klingt immer eher nach Ausflucht. Da würde ich mich jetzt nicht so drauf verlassen wollen.
In den Mails hat er immerhin von Inzidenz und hohe Fallzahlen. Ja, ja, genau. Also okay. Die Inzidenz war für ihn entscheidend, das abzulehnen.
Okay.
Ja.
Okay, das heißt, er hat die konkrete Zahl jetzt nur nachgeliefert. Okay.
Ja, im Grunde schon. Also, ich fand es, wie gesagt, ein bisschen seltsam, weil ich etwas anderes erwarte, wenn der Rechercheverbund SZ, NDR und WDR was liefert.
Währenddessen hat die Royal Society for the Protection of Birds bekannt gegeben. Seit Jahrzehnten werden umfangreiche Anstrengungen unternommen, um Hinweise auf den Dünnschnabelbrachvogel in seinem Brutgebiet und anderen Gebieten zu finden, aber alle waren erfolglos. Der letzte Vogel ist 1995 in Marokko gesichtet worden und genau deshalb hat das Natural History Museum in London jetzt den Dünnschnabelbrachvogel bezeichnet als ausgestorben. Jetzt muss man noch die Internationale Union für die Erhaltung der Natur was sagen lassen, die IUCN, die pflegen nämlich die rote Liste bedrohter Arten und die prüfen den Bericht jetzt und gucken dann, ob der Dünnschnabelbrachvogel tatsächlich Nummer 165 auf der Liste der ausgestorbenen Vogelarten ist. Slow clap, liebe Menschheit. Und wo wir schon bei der roten Liste sind, es gibt einen Neuzugang in der Kategorie potenziell gefährdet und das ist unser kleiner Gartenfreund, der Igel.
Ja.
In den letzten 10 Jahren ist dessen Bestand um die Hälfte zurückgegangen. Und wer wissen will, warum, fragt die IUCN. Die sagt nämlich, das Problem ist der Mensch.
Ja.
Insbesondere die Zerstörung ländlicher Lebensräume durch Intensivierung der Landwirtschaft, Straßen- und Stadtentwicklung führt zu einem Rückgang des westeuropäischen Igels. Ihr Schweine.
Meine Igel sind auch nicht mehr da.
Ja, der Igel im Garten meiner Eltern ist diesen Sommer auch nicht da gewesen. Was ich ein bisschen seltsam finde, weil dadurch, dass meine Eltern pflegebedürftig geworden, der Garten ist halt fast 2 Jahre nicht bearbeitet und gepflegt worden. Eigentlich müsste der Igel sich da richtig wohl gefühlt haben. Keine Ahnung, was das war.
Sehr traurige
Nachricht. Der Dünnschnabelbrachvogel sich geholt. Der letzte Dünnschnabelbrachvogel hat den Igel ausgerottet. Mach mal einen Themenwechsel, sonst fange ich an, noch weiter Stuss zu reden.
Verzeihung,
euch unwissentlich falsch zu informieren.
Ich habe nur noch ein Thema auf meiner Liste, bevor Scham und die gute Nachricht kommen. Und das ist die Ukraine. Ich habe gerade überlegt, wie kriege ich denn da jetzt einen Bogen hin? Darf auch
genau
nicht zu makaber sein.
Genau so, wie du es jetzt gemacht hast.
Also blicken wir in die Ukraine. Es gibt diese Woche keine guten Nachrichten aus der Ukraine, nicht mal ansatzweise, im Gegenteil. Also wir haben eine Aufforderung der USA an die Ukraine und das ist schon bemerkenswert. Also dass sozusagen ein anderes Land, dieses Land, das sich im Krieg befindet, auffordert und jetzt zu was? Es solle auch die Männer ab 18 Jahren schon einziehen. Also soll sozusagen das Alter, ab dem Menschen für das Militär rekrutiert werden, vor allem Männer für das Militär rekrutiert werden, absenken, ist an sich schon bemerkenswert, weil das ist jetzt nicht so ein normaler Vorgang, der immer wieder passiert, ja, also dass man anderen da reinredet. Und hat aber auch guten Grund, weil das, was der Ukraine am allermeisten fehlt, sind tatsächlich kämpfende Soldaten. Hm. Es entstehen immer größere
Gruppen. Verstehen.
Ja, wir würden es, ja. Das außerdem. Aber es gibt ja auch noch genug, die ihr Land verteidigen wollen. Insgesamt sind es aber trotzdem zu wenig. Gerade auch, wenn du gegen ein Land kämpfst, das mehr oder weniger keine Probleme hat zu rekrutieren. Aber das steht ja schon lange auf dem anderen Blatt. Und das ist nur eines der vielen Probleme, mit denen die Ukraine gerade kämpft. Russland hat wieder massiv die Energieinfrastruktur in der Ukraine angegriffen und damit Millionen Menschen von Strom abgetrennt, von Wasser abgetrennt, von Zugang zu Wärme und allem, was man einfach so braucht, um ein einigermaßen okayes Leben im Winter leben zu können. Also man muss sich ja auch immer vor Augen halten, in der Ukraine ist alles auch immer noch ein bisschen kälter als hier gerade bei uns. Und hier ist schon kalt. Das heißt, auch da, das ist ja schon der dritte Winter, in den wir da jetzt gerade reingehen, in dem dieser Krieg herrscht, auch da macht Russland, was es schon die letzten beiden Winter gemacht hat. Es zielt auf die Zivilbevölkerung, die Zermürbung der Menschen, die noch da sind, indem es eben dafür sorgt, dass es möglichst, unwirtlich ist, dort zu bleiben. Und gleichzeitig gab es in der letzten Woche, ich habe es extra nicht mit in die Sendung reingenommen, weil es zu viele Fragezeichen noch an dieser Meldung gab, den Abschuss einer neuartigen Rakete aus Russland auf die Ukraine. damit und auch mit der entsprechenden Rhetorik drumherum versucht Russland gerade wirklich die Eskalation, also man wirft ja immer der Ukraine vor, sie würde eskalieren, aber natürlich ist es Russland, das gerade massiv eskaliert, also das wirklich alles daran setzt. Und jetzt kommt das, warum passiert das alles gerade? Ich glaube, Russland setzt gerade alles nochmal dran und wirklich nimmt auch die letzten Kräfte her. Also es gibt auch Zahlen, die zeigen, dass auf russischer Seite gerade auch so viele Männer pro Tag sterben wie noch nie. Mhm. Also auch da wurde ein neuer Rekord gebrochen. Na, die Zahlen sind immer schwer zu verifizieren, aber es gibt eben Institute und es gibt BeobachterInnen, die da versuchen, so gut es geht, Schätzungen zu betreiben, also wie viel Verluste hat welche Seite. Also auch auf russischer Seite gibt es gerade enorm hohe Verluste, aber eben weil Russland versucht, möglichst viel noch zu schaffen, bevor, und das ist wahrscheinlich genau der Punkt, um den es gerade geht, Donald Trump im Januar Präsident der USA wird und mal gucken, was dann ist, aber versuchen wird zumindest, und das ist seine Ankündigung, die Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen und einen Deal auszuhandeln zwischen den beiden. Und natürlich, das haben wir ja auch von Anfang an des Krieges gesagt, um zu verhandeln, muss die Ukraine in eine möglichst gute Position gebracht werden. Das war
Im Sinne der Ukraine verhandeln zu können.
Ja, das war zumindest.
Um Russlands verhandeln zu können, muss Russland sich in eine
Genau, das war halt Position immer bringen. Das Ziel, was die, ich sag mal, die Militärexperten im Westen so gesagt haben, was wir machen müssen. Weswegen es eigentlich immer schon entscheidend war, dass man der Ukraine so viel wie möglich Unterstützung zukommen lässt. Jetzt ist es so entscheidend wie noch nie und Russland tut eben auch alles, um sich selbst in eine möglichst gute Position zu bringen. Gleichzeitig hat Russland wirtschaftlich enorme Probleme und da kommt nämlich auch einiges zusammen. Also man könnte jetzt auch anfangen aufzuzählen, warum auch Russland gerade nicht so sonderlich toll dasteht und nicht nur sagen, ja, Ukraine ist ganz, ganz schlimm. Einerseits fehlt mir dafür aber das Mitleid, sondern ich finde es ja auch ganz gut, wenn die jetzt selber auch stark unter Druck geraten und das tun sie auch. Andererseits muss man eben wirklich einfach jetzt abwarten, wahrscheinlich bis Januar oder vielleicht auch Februar, mal gucken, wie lange es dann dauert, bis sich diese ganze Lage ein bisschen wieder klärt, was dann?
Na, ich finde das ökonomische Argument gar nicht so schlecht. Also was wir diese Woche ja gesehen haben, ist ein extremer Verfall des Rubels gegen den Dollar. Das heißt, es wird für Russland immer teurer, Sachen zu importieren. Die russische Wirtschaft ist in weiten Teilen auf Kriegswirtschaft umgestellt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt in den nächsten Monaten dieser Krieg sich auch in den Geldbeuteln der Russinnen und Russen bemerkbar macht und dadurch dann die Zustimmung zu diesem Krieg zurückgeht, Putin also Schwierigkeiten kriegt, neu zu rekrutieren, ohne Gewalt anzuwenden, Putin überhaupt Schwierigkeiten kriegt, die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen.
Ja, genau.
Das heißt, wenn er jetzt all in geht, könnte das irgendwie so Angstblüte, sagt man bei Pflanzen, dass die russische Regierung vielleicht sieht, okay, wir uns schwimmen oder es droht uns, dass die Fälle wegschwimmen könnten. Darum hauen wir jetzt nochmal komplett drauf. Das finde ich nicht ganz unplausibel, ja, ehrlich gesagt.
So sieht es tatsächlich halt aktuell aus. Und das ist eigentlich auch das einzig Gute an der ganzen Sache. Also es hat diesen leicht positiven Effekt, dass man wirklich sagen kann, okay, Russland macht sich auch gerade bereit für ein Ende dieses Krieges.
Schauen wir mal, haben wir schon häufiger gedacht, dass es demnächst zu Ende ist.
Ja. Haben wir das schon häufiger gedacht?
Zumindest, dass es gut genug aussieht für die Ukraine und so. Und das hat dann auch immer wieder nicht geklappt. Ich habe eine bessere Nachricht. Die Reallöhne sind wieder gestiegen. Reallöhne, das ist dein Lohn abzüglich, also Lohnsteigerung abzüglich Inflation. Und die nominalen Löhne, die haben um 4,9% zugelegt, die Verbraucherpreise um 2,5%. Und am meisten Zuwachs hatte das Fünftel, also man teilt dann die Einkommensgruppen oder die Bevölkerung in 5 Einkommensgruppen ein. Das Fünftel mit dem geringsten Verdienst hat die höchsten Zuwächse gehabt, 7,3% waren das. Und das geht jetzt schon so seit dem zweiten Quartal 2023, was eine gute Entwicklung ist.
Ja.
Weil wir auch hier, glaube ich, sogar 2 Jahrzehnte schon gesehen haben, in denen die Reallöhne überhaupt nicht gestiegen.
Ja, eben. Unglaublich. Wir schauen mit Shamjaf ins Ausland und zwar diese Woche nach Indonesien. Sham findet es total wichtig, dass wir mal über die Regionalwahlen in Indonesien sprechen. Was da genau passiert ist und warum sie das so wichtig ist, das erzählt sie uns vielleicht am besten selbst.
Ja, über Indonesien sprechen wir ja nicht so richtig oft, aber in Indonesien geht gerade richtig was her. Dieses Jahr ist ja auch ein neuer Präsident gewählt worden, Prabowo Subianto. Er hat im Februar die Wahlen gewonnen und ist jetzt im Oktober, letzten Monat, zum Staatspräsidenten vereidigt worden. Sein Vizepräsident ist kein geringerer als der Sohn vom ehemaligen Präsidenten Joko Widodo. Das ist erstmal wichtig zu wissen, weil es dieses Jahr in Indonesien richtig viele Proteste gab und vor allem auch in letzter Zeit, beziehungsweise im Sommer. Es war ein einfacher Post auf X oder Twitter, der die ganzen Proteste ins Rollen gebracht hat. So ein blauer Hintergrund, das Garuda-Emblem, also das nationale Symbol Indonesiens, und darüber in großen Buchstaben Notfallalarm. Die Botschaft war eben, Indonesien steuert auf Autoritarismus zu. Und innerhalb weniger Stunden wurde der Post viral, prominente Persönlichkeiten hatten den retweetet, AkademikerInnen, AktivistInnen und schließlich eine ganze Welle junger Menschen haben sich diesem Protest angeschlossen. Und das war der Beginn eines ja eigentlich beispiellosen Widerstands gegen ein Parlament, das dabei war, sich über die Demokratie des Landes hinwegzusetzen. Der Auslöser war folgender. Das Parlament plante nämlich, das Wahlgesetz in zwei entscheidenden Punkten zu ändern. Zum einen sollte die Altersgrenze für KandidatInnen bei Regionalwahlen gesenkt werden. Das sind die regionalen Wahlen, die jetzt diese Woche stattgefunden haben. Das geplante Wahlgesetz hätte Jokowis 29-jährigen Sohn Pangarep ermöglicht, für das Amt des Vizegouverneurs von Zentraljava zu kandidieren, obwohl die geltende Altersgrenze bei 30 Jahren liegt. Zum anderen wollte die Regierungskoalition die 20%-Hürde für Parteien beibehalten. Eine Regel, die vorschreibt, dass Parteien mindestens 20% der Sitze in einem Provinzparlament halten müssen, um eben KandidatInnen aufstellen zu können. Die geplanten Änderungen waren von unglaublich vielen Menschen eben als einen direkten Angriff auf die Demokratie gewertet. Einerseits eben die Senkung der Altersgrenze symbolisierte eben für viele die Etablierung einer politischen Dynastie, weil Joko Widodos Sohn, ältester Sohn, ja bereits schon das Amt des Vizepräsidenten innehat. Und die 20%-Hürde wiederum hätte die Opposition weiter geschwächt und den Weg für eine fast absolute Kontrolle der Regierungskoalition freigemacht. Ja, die Reaktion auf diese geplanten Änderungen, die ließ nicht lange auf sich warten. Im August vor allem, da ging es schon los. Wie gesagt, das Notfallsymbol mit diesem Garuda-Emblem wurde eben zum Erkennungszeichen der Bewegung. Tausende, wirklich Tausende, vor allem sehr junge Menschen teilten es online, begleitet von eben Kritik an Joko Widodos wachsendem politischen Einfluss, auch wenn er jetzt nicht mehr Präsident ist. Innerhalb weniger Tage organisierten sich Proteste in Jakarta, Semarang, Makassar und anderen Städten in dem Land. Ja, und die Jugend hatte auch allen Grund, auf die Straße zu gehen. Millennials und Gen Z machen dort mehr als die Hälfte der indonesischen Bevölkerung aus. Sie sehen sich jetzt nicht nur mit steigender Arbeitslosigkeit und einem Arbeitsmarkt, der ehrlich gesagt sehr stagniert, konfrontiert, sondern auch mit einer politischen Elite, die sich zunehmend durch so Vetternwirtschaft und Machtkonzentration auszeichnet. Und dann war es eben soweit, am 22. August versammelten sich Tausende vor dem Parlamentsgebäude in Jakarta. Die Sitzung wurde in ein Hotel verlegt. So krass waren die Proteste. Die Proteste hielten an. Weitere Tage später, die Sicherheitskräfte reagierten mit harter Gewalt. Mehr als 300 Menschen wurden verhaftet, darunter auch viele SchülerInnen. JournalistInnen wurden geschlagen. Es war richtig krass. Es gab auch einige friedliche Proteste in Städten wie Semarang und Makassar, aber die wurden eben mit Tränengas und Wasserwerfern aufgelöst. Die Proteste hatten aber eigentlich Erfolg, ja. Irgendwann, das Parlament hat dann die geplanten Änderungen ausgesetzt und sich einem Urteil des Verfassungsgerichts gebeugt, das die Altersgrenze bei 30 Jahren belässt und die 20%-Hürde abgeschafft hat. Diese Entscheidung wurde eben natürlich als Sieg für die Demokratie gefeiert und hat nochmal einen politischen Raum für eine größere Vielfalt an KandidatInnen aufgemacht und die Opposition natürlich gestärkt. Jetzt sind diese Regionalwahlen, haben sie stattgefunden bei den Regionalwahlen am 27. November, also vor 2 Tagen, gewannen KandidatInnen natürlich, die von Prabowo und Jokowi unterstützt wurden, in nahezu eigentlich allen Schlüsselprovinzen, darunter auch Zentral-, West- und Ostjava. Jokowis Schwiegersohn Bobby Nasution und nicht der andere Sohn der Pengarep, der hat sich einen Sieg in Nord-Sumatra gesichert. Also eigentlich hatte sich bei diesen Regionalwahlen tatsächlich die Stärke von Präsident Subianto und seiner Koalition gezeigt. Nur nicht in der Hauptstadt Jakarta. Da führt die Opposition, angeführt von der Demokratischen Partei des Kampfes, PDIP, und die laut vorläufigen Ergebnissen, also das wird dann tatsächlich noch bis Mitte Dezember alles ausgezählt, aber die könnte tatsächlich in Jakarta die Regionalwahlen dort gewinnen. Aber ja, die vorläufigen Ergebnisse, die stärken eben Prabowos Position erheblich, erleichtern die Umsetzung auch seiner politischen Agenda. Viele warnen jedoch, dass dies langfristig eben die Demokratie des Landes gefährden könnte, wenn diese Ergebnisse, wie dass sie sozusagen an so vielen Schlüsselprovinzen eben regieren dürfen, ohne Opposition, dass das die Demokratie des Landes gefährden könnte. Vor allem eben diese Dominanz der Regierung könnte er ja nutzen, um politische Stabilität zugunsten einer stärkeren Machtkonzentration zu instrumentalisieren. Genau, wie gesagt, über die finale Auszählung soll bis Mitte Dezember erfolgen. Wir wissen jetzt noch nicht, aber was wir wissen ist, dass die Jugend in dem Land richtig, richtig aktiv ist. Und das politisch aktiv. Die kommenden Jahre, die könnten tatsächlich entscheidend dafür sein, ob das Land jetzt seinen demokratischen Weg fortsetzen kann. Und ich glaube, die Jugend hat tatsächlich bewiesen, dass sie bereit ist, für ihre Rechte zu kämpfen und für die Demokratie in dem Land zu kämpfen.
Und wo Scham das erzählt, fällt mir ein, weil es um Wahlen geht. Wir haben ja hier in der Bundesrepublik auch Bundestagswahlen, zumindest wahrscheinlich Bundestagswahlen im Februar 2025. Und was sehr wenige, vermute ich mal, nur auf dem Schirm haben, ist, wir haben ein neues Wahlgesetz.
Mm.
Der Bundestag ist zu groß. Wir haben da jetzt irgendwie 800 Millionen Milliarden Abgeordnete sitzen. Und das Bundesverfassungsgericht, ne, dann gab es eine Wahlrechtsreform, das ist das Bundesverfassungsgericht gegangen, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, kann man machen, aber die Grundmandatsklausel muss noch bleiben. Das heißt, wenn du mit 3 direkt gewählten in den Bundestag kommst, dann kommst du auch, dann kommen auch deine Zweitstimmen mit dem Bundestag. Blablabla. Jedenfalls, das Wahlgesetz ist geändert. Ich kann das auch nochmal in aller Breite referieren Anfang nächsten Jahres oder wenn wir sicher sein können, dass es die Wahl gibt. Wichtig bei dieser Wahlrechtsreform oder bei dem neuen Bundeswahlgesetz ist, es funktioniert jetzt nicht mehr so. Normalerweise bisher hingegangen, du hast deine Erststimme, deine Zweitstimme. Erststimme ist für deinen Wahlkreiskandidaten, Zweitstimme für eine Partei und die Leute, die bei dieser Partei auf der Liste stehen. Früher ist man hingegangen, hat gesagt, okay, ich wähle mit meiner Erststimme die CDU und mit meiner Zweitstimme die CDU, weil wenn dann mein Wahlkreiskandidat reinkommt und die CDU auch noch die meisten Zweitstimmen hat, kommen 2 CDU-Leute rein. Das ist jetzt nicht mehr so einfach. Ja? Wenn nämlich dein Wahlkreiskandidat von der CDU reinkommt und ein Listenplatzkandidat reinkommt, wird geguckt, wie viele Leute sind denn von der CDU über die Wahlkreise reingekommen? 100. Wie viele würden über Listenplätze reinkommen? 100. Ja, dann kommen die von der Liste gar nicht rein, weil es sind ja schon 100 drin. Das war jetzt sehr verkürzt ausgedrückt. Aber das ist, was sich mehr oder minder im Prinzip ändert nach dieser Wahlrechtsreform und zum ersten Mal bei der nächsten Bundestagswahl zur Anwendung kommt. Das heißt, dieses Stimmensplitting, was man früher gemacht hat gerne, das macht man heutzutage möglicherweise nicht mehr so simpel.
Mhm. Ja,
also ich empfehle dringend, sich drauf zu schaffen, wie das neue Wahlgesetz funktioniert. Das hat nämlich tatsächlich im Zweifelsfall Auswirkungen auf euer Wahlverhalten. Ich verlinke mal einen Artikel vom Südwestrundfunk, der das nochmal ein bisschen auseinandergenommen hat.
Ja, letztendlich kann man fast pauschal sagen, ne, wird der Zweitstimme mehr Gewicht gegeben, oder?
Nee, auch das nicht. Auch es das kann nicht. Sogar passieren, dass es kann passieren.
Ich dachte, also, ich hätte es verstanden.
Man kann sich ein Szenario vorstellen, in dem Listenplatz 1 nicht in den Bundestag einzieht, obwohl viele Stimmen auf die Liste entfallen sind. Solche Szenarien sind möglich. Aber ich mache das lieber nochmal detailliert. Ist noch ein bisschen hin. Ich verlinke das jetzt einfach erstmal in den Shownotes und mache das dann lieber nochmal detailliert, bevor ich jetzt auch hier Quark rede. Also Faktencheck muss ich nicht kümmern, wir kümmern uns selbst. Dann muss ich der Faktencheck kümmern, weil, wie wir ja von Dr. Bijan Dirsarai gelernt haben, die Menschen neigen dazu, einander unwissentlich falsch zu informieren.
Sehr schön. Ich komme mit einer sehr guten Nachricht, die, ein bisschen ist sie auch schade. Und zwar geht es um das Abwassermonitoring für die epidemiologische Lagebewertung, kurz AMELAG.
Kennst du eigentlich den Witz mit schade?
Nee.
Schade.
Ja. AMELAG, das Abwassermonitoring, hatte ja ein Enddatum, nach dem bisherigen Gesetz zumindest, und das wäre der 31. Dezember 2024, also demnächst gewesen. Und ich habe ja sogar eine Petition beim Bundestag eingereicht mit der Bitte.
Ist die online gegangen oder prüfen die noch?
Naja, die ist jetzt quasi egal.
Okay.
Und das ist die gute Nachricht, weil das Abwassermonitoring in Deutschland trotz der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2025, vorhin hatte ich es kurz davon, weitergehen wird. Das hat ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums diese Woche mitgeteilt. Also wir müssen uns vorerst keine Sorgen machen. Das Ganze kostet viel Geld. Das eigentlich tatsächlich gehört es zu diesen Projekten, die 2024 beendet werden sollten und dann nicht automatisch weitergegangen wäre. Aber irgendwie haben sie es geschafft. Das steht jetzt leider nicht in dem Text des Ärzteblatts, wie sie es geschafft haben, dass sie die Finanzierung irgendwie weitertragen können. Also es war ja eh so ein bisschen eine geteilte Aufgabe. Es lag jetzt nicht nur beim Bund, das Ganze zu finanzieren, sondern auch die Länder und Kommunen haben da mitgemacht. Und eventuell ist das auch schon die Antwort auf die Frage, wie das Ganze jetzt weitergeht. Also ich weiß, dass Bayern schon gesagt hat, sie machen weiter. Das war schon vor ein paar Wochen oder vor einem Monat oder so.
Cool.
Insofern kann es auch gut sein, dass es jetzt einfach für das kommende Jahr, bis dann der Haushalt hoffentlich entsprechend auch beschlossen wird und dass darin
steht,
dann auch hoffentlich drinsteht, so, dass bis dahin das Ganze noch finanziert sein wird. Und das finde ich eine wirklich gute Nachricht, weil es geht ja nicht nur um Corona. Ja. Ne? Also es ist
sind
verschiedene, also Influenza zum Beispiel wird da auch inzwischen drin beobachtet.
Whatever, wer weiß, was wir in Zukunft noch irgendwie finden, was man auch noch monitoren können sollte.
Ja.
Und dann haben wir es halt.
Und das einzig Traurige ist, dass ich jetzt halt nicht weiß, wie schnell eigentlich der Petitionsausschuss des Bundestages sich mit so einer Petition befassen kann und sich damit befasst. Also, weil meine These war ja, dass es diese ganzen Change It und Init und wie sie alle heißen, Petitionsplattformen, also es ist ja keine echte Petition, aber du weißt, wie ich meine, dass es diese Plattformen vor allem deswegen gibt, weil der andere Weg zu lange dauert. Und das heißt, ich muss mir jetzt was Neues ausdenken.
Es könnte schlimmer sein.
Damit sind wir auch schon bei unserem Limerick der Woche. Letzte Woche konnten wir uns irgendwie auf kein Thema einigen, was die Kreativität in alle Richtungen beflügelt hat, auch bei unserem Wochendämmerungspoeten, der sich den ominösen Dr. Oz aus den USA als Thema ausgesucht und dazu einen Limerick gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Donald Trump wollte wen engagieren, der ihm half, sein Gehirn zu kurieren. Dr. Oz legte Hand auf, dann kippte er Sand drauf und sprach: Sie haben nichts zu verlieren.
Ich muss natürlich den von Sören nehmen, weil ich selbst drin vorkomme. Herr Klein fuhr, jetzt könnte natürlich Dingens, wer war der andere? Jetzt könnte Oliver sagen, da kommst du aber auch drin vor. Und dann sage ich aber, ja, aber das ist nicht so originell. Herr Klein fuhr zur Kur nach Bad Limerick mit Shannon direkt vor dem Zimmerblick. Dort gab's täglich Stew, zwei Guinness dazu. Er seufzte, so bleib ich für immer dick.
Oh. Ich habe keinen Limerick von einer weiblichen Person gefunden, deswegen nehme ich ausnahmsweise mal den von Roland, dem Freshcuber. Ich plante bei mehreren Banken den Umtausch von 5000 Franken. Postbank hat's verweigert, Sparkasse vergeigert. Ich möchte mich schmerzlich bedanken. Und tatsächlich schreibt er noch dazu, und da hat sich eine kleine Diskussion dann daraus entwickelt, dass er wirklich versucht hat, 5000 Schweizer Franken aus dem Schließfach seiner Mutter zur Finanzierung ihres Heimplatzes auf das Konto einzuzahlen, also auch ein etwas ernsterer Hintergrund, und Probleme da hat, das in Deutschland irgendwie machen zu können, woraufhin Mitrandir ihm dann erklärt hat, dass das, weil es sich um Scheine aus den 90ern handelt, tatsächlich halt kein Zahlungsmittel mehr ist und deswegen bei der Nationalbank getauscht werden muss, also bei der Schweizer.
Ja, furchtbar.
Was natürlich blöd ist. Was ein Stress.
Das ist schrecklich, in einem Schließfach in der Schweiz Geld zu haben. Das ist so aufwendig immer. Ach, da kann ich ein Lied von singen.
Ich finde, das Limerick-Thema für diese Woche steht fest.
Ja?
Es ist die offene Feldschlacht. Oder?
Feldschlacht. Oder Pyramide.
Falls jemandem zur offenen Feldschlacht nichts einfällt, kann er auch gern die Pyramide nehmen. Auf jeden Fall muss dieses Thema verarbeitet werden. Und damit kommen wir auch schon zum Börsenticker. Montag.
Neuer Finanzminister sorgt für Fantasie.
Dienstag.
Trumps Zollpläne und kein Ende.
Mittwoch.
Da ist interessant, also das ist ganz interessant, diese Zollpläne. Ich habe ein bisschen so ein Gefühl der Unterberichterstattung diese Woche gehabt.
Das stimmt, wir haben es auch nicht gehabt.
Aber also
auch
Trump, das ist jetzt ja auch nichts, das ist
noch ist es.
Das ist ja, naja, das ist auf eine Weise. Also Trump sagt, er will hohe Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada einführen. Und zwar per Dekret, sobald er im Amt ist. Mhm. Und zwar, solange die beiden Länder nicht unter anderem das gegen Drogenschmuggel unternehmen, was Trump für richtig hält.
Ja.
Und diesen Aspekt finde ich ein bisschen unterberichtet, weil der versucht, in anderen Ländern Innenpolitik zu betreiben, indem er in seinem Land Zölle einführt. Mhm. Das ist so ein Umstand, den sollte man, glaube ich, ein bisschen im Auge behalten.
Aber lustig finde ich auch, wie so alle Ökonomen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und so, oh mein Gott, das wird die Inflation noch mehr antreiben. Ja.
Ja, das ist, können wir jetzt diskutieren. Ich bin nicht hundertprozentig dieser Meinung. Ja, auch, aber
nicht ganz.
Wir werden
sehen. Das ist so meine Haltung dazu. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht mitgebracht, weil ich so dachte, ja, okay, gucken wir mal an, was dann passiert.
Ja, ja, sicher. Es ist halt auch, man hat auch so ein bisschen den Eindruck, als würde Trump glauben, dass das Ausland die Zölle zu zahlen hat, die er erhebt, was ja nicht wirklich der Fall ist. Einerseits, andererseits, also wir könnten es länger diskutieren. Ja.
Müssen wir vielleicht dann auch einfach mal machen. Aber vielleicht reicht es ja auch im Januar dann. Mittwoch.
Dow Jones erstmals über 45.000 Punkten. Entschuldige. Dow Jones erstmals über 45.000 Punkten.
Donnerstag.
DAX holt an Thanksgiving wieder auf.
Und Freitag.
DAX kämpft sich zurück ins Plus.
Ist auch für den DAX ein sehr wichtiger Feiertag, Thanksgiving.
Thanksgiving, ja, ja. Das ist also
der wichtigste deutsche Feiertag, würde ich sagen.
Daher. Noise.
Und damit kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Höferscheid. Hallo Nandor.
Ja, hi.
Was konntest du denn noch finden, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
Ich fange mal kurz an mit deiner schönen Auflistung, was die FDP alles blockiert hat, weil da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil du das so runtergerattert hast. Tariftreuegesetz, Mietpreisbremse, Lieferkettengesetz, Rentenplan, Steuerhilfen, das EU-Naturschutzgesetz, EU-Verpackungsverordnung, Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen, Verbrenner aus 2035, die Barrierefreiheit, das Demokratiefördergesetz, Investitionen in Sicherheitsbehörden, Familienstaatzeit und die Klimavorgaben der EU für LKW und Busse. Hast du mir nicht alles einzeln verlinkt, aber ich habe mir gedacht, ich kann ja einzeln danach suchen, ob ich denn Belege finde. Ich mache es jetzt kurz. Ja, ich habe für alle die Sachen Belege gefunden. Bis auf die Steuerhilfengeschichte, weil das ist mir zu unspezifisch gewesen. Das kann ich nicht prüfen, welche Steuerhilfen du da meinst. Das also als kleine Beschwerde von mir. Aber ich glaube, die Botschaft ist klar und die ist auch belegbar, dass es da diese gesellschaftliche Kritik natürlich auch immer schon wieder gab. Dann gehen wir doch mal ein bisschen detaillierter in verschiedene Themen rein, über die ihr gesprochen habt. Zum Beispiel diese Studie zur Korrelation von lokalen Mietpreisentwicklungen mit Wahlentscheidung für die AfD. Also Holgi hatte das mitgebracht. Forscher sagen, es gibt einen Zusammenhang, wenn auch nicht unbedingt kausal, aber es gibt einen Zusammenhang, wenn man guckt, wie sich Mietmärkte entwickeln, dass Leute dann quasi einfach sehen, aha, die Mieten hier um mich rum steigen, selbst wenn meine eigene noch nicht steigt. So, ich habe dann gewisse Erwartungen und dann, ja, in diesen Gebieten zeigt sich dann mehr höherer Wähleranteil für die AfD bei Leuten mit niedrigem Einkommen. Das ist eine interessante und auch anscheinend sehr sorgfältige Arbeit. Da habe ich also nicht so viel dran auszusetzen. Ich muss aber, glaube ich, ergänzen, dass die Studie mit Daten bis 2018 gearbeitet hat, ne? Weil die verwendet sehr, sehr gute Daten, aber die gibt es eben nur bis 2018 oder gab es zu dem Zeitpunkt, wo sie die angefangen haben zu nutzen, nur bis 2018. Und das bedeutet, dass eben so Effekte aus jüngeren Entwicklungen wie jetzt der Corona-Pandemie, die ja da vielleicht hier und da schon nochmal einen Einfluss haben, einfach nicht mit abgebildet sind. Ne?
Okay.
Genau. Dann bleiben wir noch kurz bei Holgi, der zum Thema Bauen auch noch gesagt hatte, ja, wenn du heute baust, dann brauchst du wahrscheinlich so 12 bis 14 Euro Kaltmiete, damit du nur deine Baukosten erstmal reinbekommst. Da spielt natürlich vieles rein, aber wenn man mal kurz Annahmen macht, um das auf die Schnelle prüfen zu können, dann finde ich die Schätzung ganz gut. Es gibt nämlich Daten von ImmoScout24, zum Beispiel zu den Angebotsmieten Stand Sommer 2024, also recht aktuell. Und die haben das auch nach Neubauten und Bestandsbauten getrennt. Und bei neu gebauten Wohnungen waren es 12,23 Euro pro Quadratmeter deutschlandweit im Durchschnitt. So, das sind natürlich keine Selbstkostenpreise, sondern da ist eine Gewinnmarge drin. Aber diese Wohnungen sind ja vor ein paar Jahren gebaut worden. Das heißt, da war dann noch nicht ganz so viel Preissteigerung drin, wie es heute der Fall wäre. Also es liegt man da wahrscheinlich mit 12 bis 14 Euro echt ganz gut. Applaus dafür. Und natürlich muss man aber sagen, weil ihr ja auch das Berlin-Beispiel hattet, in Berlin liegen die durchschnittlichen Angebotsmieten im Neubau jetzt schon übrigens bei rund 20 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt. Also ne, dann ist also sozusagen das Thema, wenn man jetzt in Berlin baut, dann sieht es da, oder in anderen Ballungsräumen ne, mit Grundstückspreisen, so sieht es da nochmal deutlich schlimmer aus. Mhm. Dann eine kleine Korrektur zu dieser Erinnerung an den Fall in Berlin-Mitte, wo da Sozialwohnungen gebaut werden sollten in einem größeren Wohnprojekt und dann aber gar nicht entstanden sind und Stadt Berlin oder Land Berlin war so, what? Warum sind die nicht gebaut worden? Dabei ging es nicht um ein Wohnprojekt in Berlin-Mitte, sondern Berlin-Moabit, dem sogenannten Europaviertel nördlich des Hauptbahnhofes. Da sollten nicht insgesamt 250 Wohnungen entstehen, sondern mehr als 200 Sozialwohnungen sollten dort entstehen, neben halt noch viel mehr frei verfügbaren Wohnungen. Und das hatte das Land Berlin wohl 2016 mit einem Investor da vereinbart. Und dass es diese Sozialwohnungen nicht gibt und das Grundstück zwischenzeitlich verkauft wurde, ist wohl im Juli 2024 erst bekannt geworden. Und die Senatsverwaltung ist deshalb wohl noch mit der rechtlichen Prüfung des Sachverhalts beschäftigt. Weil Holgi hatte auch gesagt, das Land Berlin kann da rechtlich nichts machen. Und auch wenn ich das Thema auch ein bisschen frustrierend finde, nur aus den paar Zeilen, die ich jetzt gelesen habe, dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass so eine Klagevorbereitung, selbst wenn das die Absicht der Stadt ist, ziemlich lange dauert. Naja. Ja. Zur Studie von Bertelsmann am Bedarf an ausländischer Zuwanderung für den deutschen Arbeitsmarkt. Da hattet ihr quasi implizit eine Frage an mich gestellt, nämlich ob diese Zahlen noch auf die Zuwanderung draufkommen, die wir ohnehin schon haben. Oder ob die quasi sagen, okay, wenn das Niveau, was wir jetzt schon an Zuwanderung haben, so bleibt, dann brauchen wir noch zusätzlich das und das. Bertelsmann hat den zukünftigen Bedarf an Netto-Zuwanderung geschätzt. Das bedeutet quasi das Saldo aus Zu- und Abwanderung, ne, alles mit eingerechnet. Und ob wir diesen Bedarf decken können, ist eigentlich gar nicht das Thema der Studie. Ne? Die haben halt sich demografischen Wandel und Arbeitsmarkt angeguckt und gesagt, das bräuchte man. Und was jetzt gerade der Fall ist, sozusagen ist nicht so richtig relevant. Aber Fakt ist, dass die Nettozuwanderung, die wir aktuell nach Deutschland haben, das Saldo übertrifft, das die Forscher als erforderlich errechnet haben. Die sagen ja, ne, in einem mittleren Szenario brauchen wir durchschnittlich jährlich 280.000 Leute mehr, die einwandern als auswandern, bis 2040 und darüber hinaus, damit wir eben den Arbeitsmarkt stabil halten können, das Fachkräfteangebot zum Beispiel. Und wir haben ja 2023 netto 700.000 Menschen mehr Zugezogene nach Deutschland gehabt, als von ihr weggezogen sind. Und der niedrigste Wert in den letzten 10 Jahren, das waren so rund 200.000 Menschen netto, die nach Deutschland gekommen sind. Die entscheidende Frage ist also weniger, ob es grundsätzlich sozusagen realistisch ist, so viel Zuwanderung zu haben, weil das hatten wir in vielen Jahren jetzt, sondern die Frage ist, ob man so über so lange Zeit so ein gewisses Mindestniveau halt halten kann und diese Leute auch gut in den Arbeitsmarkt bringen kann. Und das ist auch so eine Frage an diese Studie, die ich habe, und da fehlte mir vielleicht aber einfach die Zeit, diese vielen Seiten zu lesen, nämlich was für Annahmen treffen die Forscher da, weil aus einer Nettozuwanderung von 350.000 Leuten, nicht alle davon sind ja, ne, arbeitsfähig, arbeitswillig, genau, haben die Qualifikationen, die jetzt der deutsche Arbeitsmarkt gerne hätte zu dem Zeitpunkt. Ne, da müsste man also, da weiß ich jetzt nicht, ob die da schon so eine Annahme drin haben, okay, wir brauchen zweimal so viele Zugewanderte, um halt so und so viel Bedarf im Arbeitsmarkt zu decken. Ja, vielleicht kennt sich ja jemand in der Hörerinnenschaft damit aus oder möchte das nachlesen und in die Kommentare schreiben. Dann noch kurz eine Sache, nämlich hattet ihr über das neue Wahlrecht gesprochen und wollt das in Zukunft auch nochmal sehr viel detaillierter machen, deswegen gehe ich da jetzt nicht so lange drauf ein, aber es ist so, wie du zwischendurch bei Holgis Ausführungen kurz vermutet hattest, dass die Zweitstimmen jetzt wirklich maßgeblich sind. Das ist richtig, nämlich schreibt der Deutsche Bundestag dazu, anders als bisher ist nunmehr das Ergebnis der Zweitstimmen allein maßgeblich für die Zusammensetzung des Bundestages. Denn aus dem Zweitstimmergebnis ergibt sich die Zahl der Sitze, die einer Partei im neu gewählten Parlament zukommen. Überhang- oder Ausgleichsmandate, die nach dem früheren Wahlrecht später dazugerechnet wurden, die gibt es jetzt nicht mehr.
Danke für diesen Faktencheck, lieber Nando, und bis bald.
Gern, bis bald.
Und schon sind wir wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung machen wir das, was jetzt schon für alle, die bei Steady, bei den Ultras und beim Fanclub sind, ja sozusagen als Benefit rausspringt, nämlich, dass wir deren Namen vorlesen. Und das kommt jetzt.
Dins 1.
Holgi, wann kommt NSFW 100? Fragezeichen.
Der Dösewicht schlägt vor, statt NSFW 100 lieber den jährlichen Metaebenenabgleich zu fordern, aber im Grunde lassen wir die Jungs besser einfach mal in Ruhe machen, wie sie wollen. Gönnt euch einfach Ruhe.
Ah, Martin Afanasyev.
Ich frage mich ja schon lange, warum die FDP und die AfD nicht schon längst fusioniert sind. Liegt doch nahe. D-Day, offene Feldschlacht, dies, das.
Babette Bauer.
Guido Baulich.
Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Oliver Delpys Verlobter, doppelt hält besser.
Silke Dietz.
Der Monkey Dom, Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Wing Commander Lord Flaschards Expedition ins Tierreich. Heute der Ruf des Kranichs. Kuh, Kuh, Chirp, Kuh, Kra, Kuh, Chirp, Chirp, Kra.
Ich auch, dass es einen Vogel gibt, der Zilpzalp heißt und Zilpzalp macht, das macht mich fertig in der Tierwelt.
Da kann er nichts dafür, das waren ja die
der
Menschen.
Der Zilpzalp kann da was für, er könnte ja ein anderes Geräusch machen.
So wie der
Nuck-Nuck zum Beispiel. Ja, Nuck-Nuck. Geknebelter Nuck-Nuck, Katharina Hüll.
Der Jan.
Arndt J. Kästner.
Alexander Klink.
Jessica Kogoy.
Jule Krohn.
Heiko Linke.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Rufus Plattus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Jörg Schäckis für mehr Flausch.
Simone Stolz.
Joachim Urlas.
So dann muss und so weiter.
Jens, ich bewerbe mich für den Jack Reacher Podcast Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Und hier der Fanclub.
Frater Mosses Polytechnitis zu Lobdenberg hat Herbst, Blues und sowas von genug. Von allem und kalt ist mir auch Dreckswetter, elendes Entschuldigung.
Juhu, der Irrsinn ist zurück. Lasst uns Bunker bauen zum Bunkern von Nudeln, Mehl, Hefe, Toilettenpapier nicht vergessen.
Siehst du, ein Glück wohne ich in einem Haus, unter dem noch ein Bunker ist, ne? Wer hätte das gedacht, dass das nochmal irgendwann interessant wird? Janine Schöne. Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Und wollen hier. Nee, wir haben keinen Bunker hier. Das ist überhaupt nicht Luftschutz, den Sie.
Okay. Wegen Gierserei, was ist das wirtschaftsliberale Wort für Bauernopfer? Geringfügig Angestelltenopfer.
Da hat aber jemand noch auf den letzten Drücker ja was eingetragen hier. Es ist Dr. Gierserei, bitte. Roland, der Fresh-Cuber, teilt der Weltöffentlichkeit Folgendes mit. Ich wäre gerne in Delaware, wenn da nicht die diese Delle wäre. Ach Gott.
Schnauzt die Europagegner an und so weiter.
Jonas und Nathalie.
Lisa und Sebastian.
Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. 700 leere Seiten. Scholz veröffentlicht ebenfalls seine Memoiren.
Finde ich gut.
Ich hätte es griffiger gefunden, wenn sie nicht Memoiren, sondern Erinnerungen geschrieben hätten, weil das Mem ja eher ist, er kann sich nicht erinnern.
Ja.
Aber ja, gut.
Ja.
So ist das im Bildungsbürgertum. Ja. Die sagen zu Erinnerungen Memoiren.
Ja, es war auch, also jeder Newsletter, den ich abonniert habe, ich habe ja leider sehr viele Newsletter von deutschen Zeitungen, Süddeutsche Zeit, FAZ,
Merkel-Festspiele.
Also, Merkels Memoiren, sei überall. Ich habe gedacht so, ja, Leute.
Ach. Nee, das wäre ja ganz interessant mit Merkels Memoiren, aber da steht ja anscheinend nichts drin. Und dann musste ich mir die ganze Zeit Sachen angucken, also hätte ich mir durchlesen sollen, so muss man es ja nennen, dann hätte ich mir die ganze Zeit Berichte darüber durchlesen sollen, Kommentare darüber durchlesen sollen, wie doof das alle finden, dass da nichts drinsteht. Leute, das war gestern. Was soll der Quatsch? Wir haben, selbst wenn Merkel sich jetzt, wenn Merkel sich jetzt in den Staub wirft und sagt, ich habe alles falsch gemacht, das würde überhaupt nichts am Status quo ändern und auch überhaupt gar nichts daran, wie wir in die Zukunft gehen. Das finde ich so albern daran. Entschuldigung, jetzt rieche ich mich wieder auf. Aber ich habe mich auch den Rest der Sendung nicht groß auf.
Das stimmt, das stimmt. Ja, hast dich echt gut im Griff gehabt heute.
Zusammengerissen.
Mhm. Du kannst den Wissing aus der FDP rauskriegen, aber du kannst nicht aus dem Wissing die Verbrenner-Autoindustrie rauskriegen.
Maike Ahrensen.
Spoiler Alert.
Timo Altfelde.
Oliver Amförstersten.
Katrin Apel.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Matze aus Spandau.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Jan Beilicke.
Alice und Biele.
Peter Blachani.
Jan Blendeck.
Björn Borner.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Die Wochendämmerungsabspann brought to you by Carl's Jr.
Fuck you, I'm eating. Daniel Bruckhaus.
Martin Buchka.
Lise grüßt die Katana.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans und so weiter.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice Duchenne.
Cristiano Del Tauscho.
Es ist Herbst. Auf dem Feld die Kürben.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Roland Erck.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Fossibär.
Olli Frank.
Andreas Freund.
Mariana Friedrich.
Schreit deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
Mareike Geib.
Alexandra Glück.
Der Gotti.
Jörn Arne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung Herzchen-Emoji.
Wolf Graz.
Daniel Griesel.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Wolf Graz ist neu in der Liste. Und jedes Mal, wenn ein Name neu in der Liste ist, habe ich als erstes den Verdacht, ich hätte es wieder mal mit einem Wortspiel zu tun, das ich nicht verstehe. Das macht mich irre. Wollte ich immer gesagt haben. Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Hab ich gesagt und jetzt?
Kathi grüßt Joni.
F und H.
Annika H.
Simon Häkler.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Jan Heck.
Sabine Heider.
Hans Herbst, schon wieder.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Wolfgang grüßt Mila, auch und ganz besonders im Herbst.
Katharina Herbst und die Plüschmonster, die natürlich am neuen Sessel rumvandalisieren.
Mirjam, Jenny und Stefan Herzog.
Nils und Hilke.
Benjamin Hupp.
I Love You Pumpkin und so weiter.
Pierre und Thomas in Hausenbach.
Der Emmenfrittenbach ist ein typisch Oberbachler Graben.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Hat Urum eine Urum und so weiter.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Martin Barfuß arbeitet zwar zurzeit nicht, ist aber trotzdem müde, weil er jetzt mehr Zeit hat, sich das traurige Weltgeschehen anzusehen. Gehen.
Annette K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Arne Kamola.
Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern.
Kamikaze.
Tim Klausmeier.
Oliver Kleiner.
Christopher Kluwe.
Anna, Knowles und Hagen, Anna und Hagen und so weiter.
Thomas Kohler.
Markus Krause.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Fabian Lange.
Dennis Lichtentäler.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Samuel Lübcke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum. Ich finde übrigens, dass Detmar Liesen,
ja,
das ist so dermaßen auf genau des Messers Schneide zwischen, das könnte ein echter Name sein, es könnte aber auch bedeuten, das mal lesen.
Oder Liesen.
Oder auch das noch. Das wird immer schlimmer. Detmar, falls du Detmar heißt, entschuldige bitte, aber ich, mein Gehirn, ich, das, ich hab das und so weiter.
Hatten wir, mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum schon?
Ich bin nicht sicher.
Naja, dann haben wir es jetzt.
Robert Manik.
Never mind.
Johannes Möller.
Die Mulle.
Celine Neubig.
Frank Nitsche.
Ich will auch immer Celine W. Neubig sagen, ich weiß nicht warum. Agnes Nöll.
Wegen Thorsten W. Noll.
Ja, aber das ist doch nicht, also ich meine Neubig, das ist doch
Neubensie
Jennifer und Norbert. Neuben Sie wach mir gehen?
Bernd Nossem.
Edo Opferkathole.
Michael Ott.
Nils Planthold.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe ist pünktlich zum Welttag der Ameisenbären zurück.
Axel Rasmussen.
Heike Rasmussen.
Michael Reißler.
Florian Rempel.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Rippschläger.
Miriam Richter-Wiederhenker.
Mark Riese.
Mike Crotchburns.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Roland S.
Der Schommi sagt Danke.
Jürgen Schäfer.
Danke und schöne Grüße.
Dirk Schumann.
Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung genau wie?
Der Kopf und so weiter.
Wer anderen eine Grube gräbt, der sollte besser eine professionelle Schaufel nehmen statt eines Bundeswehr-Klappspatens. Sonst fällt er nämlich selbst hinein.
Sind die so schlecht, die Klappspaten vom Bund?
Weiß nicht.
Na ja gut, Beschaffungsamt hat die Klappspaten beschafft, da kann man immer nicht sicher sein. Ne? Hm. Alexander Spakowski.
Daniela Stark.
Christian Steffen.
Jan und Steffi.
Pommesstein.
Saunaziegelstein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Günter Stück.
Claudia Tajov.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
The left and the right are outdated. Their meaning is overinflated. They foster divides where common ground hides and leave us more agitated.
Moritz Tim.
Sascha grüßt die Katana und freut sich auf Silvester.
Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
lieben Weihnachtsmärkte, während Priscilla und Gwyneth Molesworth den ganzen Trubel weiträumig zu umgehen versuchen.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Henning Feller.
Robert Ferst.
Audra Fischer.
Tim Weber.
Ingo Weiser.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
Tobias Wirth.
Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und so weiter.
Cindy und Timmy Wüst.
Uwe Zieling.
Und Mirto Balaschk, was Wutschowjew.
Im Grunde, lies doch einfach ganz normal vor und dann drehen wir die Platte rückwärts. Klingt doch dann auch so ein bisschen russisch. Jad Watschnitz, Watsch.
Stimmt.
Oder ist das überhaupt russisch? Nachher ist es wieder sorbisch.
Das könnte auch sorbisch sein. Aber es ist auf jeden Fall kyrillisch. Also das Alphabet, was benutzt wird.
Wo ist denn Kyrillien?
Vielen herzlichen Dank.
Danke, von mir auch.
Und mir ist gerade noch eingefallen, man kann diese Mitgliedschaften, also zum Beispiel Ultras und Fanclub, auch verschenken. Also es gibt Geschenkmitgliedschaften. Vielleicht ist das auch, weil es euch sonst nichts einfällt, ein gutes Weihnachtsgeschenk für Leute. Weil immerhin gibt es ja werbefreie Wochendämmerung dafür. Und wenn ihr rechtzeitig dieses Geschenk kauft, dann auch eine Postkarte. Also für die geschenkte Person sozusagen. Also das kriegen wir irgendwie geklärt. Das haben wir letztes Jahr auch. Letztes Jahr hat es auch geklappt, dass Leute dann der beschenkten Person zwar nicht direkt die Postkarte, sondern, also weißt du wie, weil es muss ja zu Weihnachten geschenkt werden. Und wenn die Postkarte aber vorher ankommt,
was?
Egal. Hä? Machen wir den Sack zu. Das war die Wochendämmerung vom 29. November 2024. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir doch.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja, ja.
Hä? Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.